Mantrailing. Time to Shine. Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mantrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen.
In dieser Folge geht es um das Startritual. Und zwar nicht nur ganz konkret um die Handlungen, die man am Start macht, sondern schon weiter vorne beginnend. Also alles, was so im entferntesten Sinne mit zum Startritual dazugehört. Und mein Statement ist, passe das Startritual an dein Team an und nicht umgekehrt. Das Startritual ist das Element des Trails, das ich auf meinen Seminaren am häufigsten, teils sogar wirklich drastisch verändere und dadurch die Lösung der Aufgabe für das Team erheblich verbessert wird. Denn ich erlebe immer wieder, dass die Teams versuchen, sich in ein festgelegtes Ritual hineinzupressen, das überhaupt nicht zu ihnen passt und das sich, so wie es aufgebaut ist, total negativ auf den gesamten Trail, ja, schlimmstenfalls sogar auf das gesamte Trainingserlebnis auswirkt. Der Start ist tatsächlich auch die Phase, die jetzt in meinem Denken und Handeln auch die größten Veränderungen durchlaufen hat, seit ich Mantrailing-Trainerin bin. Inzwischen bin ich da noch individueller, noch weniger am Hund angebrachte Dinge und dafür viel mehr Unterstützung und auch Vertrauen in das Situationsverständnis des Hundes. Ich passe also das Startritual in meinem Training inzwischen wie einen Maßanzug an das Team an. Ich presse kein Team in irgendein fixes Ritual hinein. Zumal der Start ja auch wirklich eine ganz besonders wichtige Phase beim Mantrailing ist. Und wie Peter Keller auch immer so schön sagt, guter Start, guter Trail, schlechter Start, schlechter Trail. In dieser Folge erläutere ich dir, warum ein nicht passendes Startritual den Teams den Start massiv erschwert und damit auch zu einem schlechten Trail führen kann. Und natürlich zeige ich dir auch Wege und Möglichkeiten auf, die Startphase zu optimieren. Fangen wir einfach mal an mit der Bedeutung des Startes. Warum lege ich einen so großen Wert auf dieses gesamte Startritual, auf dieses gesamte Startprozedere? Und warum wirkt sich ein unpassendes Startritual so drastisch aufs Trailen, nicht nur wenn man Trailen als Enrichment macht, sondern generell aus? Da schauen wir einfach mal auf die Funktionen des Startes. Die grundlegenden Funktionen sind nämlich einmal die Vorbereitung für die Ausübung der Aufgabe, also auch für die Ausübung der Trainingseinheit, dann die Erwartungssicherheit für den Hund und als letzter Punkt, auch zeitlich gesehen als letzter Punkt, die Vermittlung der ganz konkreten Aufgabestellung an den Hund. Zum Punkt 1, die Vorbereitung für die Trainingseinheit. Da muss man einfach auch ehrlich sagen, nicht nur der Hund, sondern auch die Bezugsperson braucht eine gute Vorbereitung für die Trainingseinheit, um den Ablauf störungsfrei zu gestalten. Und für den Hund gilt, dass im Vorfeld sichergestellt wird, dass er in einer möglichst guten Verfassung für das Training ist, und zwar sowohl körperlich als auch mental. Zum Thema Erwartungssicherheit. Was ist Erwartungssicherheit? Erwartungssicherheit sorgt dafür, dass der Hund erkennen kann, was auf ihn zukommt, was von ihm erwartet wird und auch, worauf er sich verlassen kann. Beim Mantrailing als Enrichment ist es das Bestreben, dass die folgende Trainingseinheit den Hund weder über- noch unterfordert, dass eine für den Hund bedürfniserfüllende Aktion erfolgt und er sich möglichst gut dabei fühlen kann. Es ist eine Sicherheit für den Hund, eine Sicherheit, ein Versprechen darauf, dass das, was jetzt folgt, dass er weiß, was er tun soll, dass er verstanden hat, worum es geht und dass es gut wird, was vor ihm liegt. So kann eine Erwartungssicherheit auch dafür sorgen, dass die Erregungslage des Hundes für die vor ihm stehende Aufgabe passt und dass sie vor allem mit guten Emotionen verknüpft ist. Und der letzte Punkt, die Vermittlung der konkreten Aufgabe. Mantrailing gehört zu den Match-to-Sample-Aufgaben. Der Hund bekommt zu Beginn der Aufgabe ein Geruchsmuster, das er erfassen und sich merken muss und das er auf dem gesamten Trail immer parat haben muss zum Abgleich. Und für die Lösung der Aufgabe ist diese Erfassung und die Speicherung des Individualgeruches der Zielperson essentiell. Damit das Gehirn des Hundes diese Aufgabe optimal erbringen kann, muss das Abspeichern und Abrufen von Gedächtnisinhalten möglichst gut funktionieren. Zu hoher Stress mindert jedoch genau diesen Schritt, das Abspeichern und Abrufen von Gedächtnisinhalten. Und damit ist einmal schon ganz klar, dass Stress mit negativen Emotionen am Start extrem kontraproduktiv für die Erfüllung der Aufgabe ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, geht es mir nicht nur um das eigentliche Startritual, sondern auch um den gesamten Komplex drumherum. Und schauen wir uns jetzt mal die Phasen des gesamten Startprozederes an. Vor dem eigentlichen Startritual, also vor den Handlungen, die unmittelbar vor Beginn des Trails liegen, gibt es nämlich noch viele Schritte, die sich positiv wie negativ auswirken können. Und deswegen möchte ich, wie gesagt, das gesamte Prozedere des Starts mal etwas aufdröseln und in die einzelnen Phasen zerlegen. Denn jede dieser Phase hat ihre Tücken und Chancen. Fangen wir mal an mit der Vorbereitung der Bezugsperson vor dem Training. Wer kennt es nicht, dass der Hund beim Vorbereiten des Jackpots schon ganz aus dem Häuschen ist, weil er weiß, was jetzt kommt. Oder der Hund, der, sobald die Trailtasche rausgeholt wird, abfahrbereit vor der Tür sitzt. Da geht's schon los. Das ist bereits die erste Phase des Startprozedere, die für den Hund eine Bedeutung hat. Und die geht so zu gestalten, dass es förderlich ist. Also, worum geht's? Einmal um gute Voraussetzungen für den Hund zu erreichen. Da fängt schon mal an mit dem Termin und dem Ort des Trainings. Sofern es durch ein offenes Gruppenangebot möglich ist, liegen da riesige Chancen, die Trainingseinheiten eben so passend zu wählen, dass die Örtlichkeit für den Hund passt und dass der Termin auch für den Menschen keinen Stressfaktor darstellt. Dann ist es wichtig, für genügend Ruhe am Tag oder Vortag des Trainings zu sorgen. Denn ein Hund, der am Vormittag 2 Stunden einen aufregenden Gruppenspaziergang hatte, der ist vielleicht am Nachmittag nicht mehr ganz so offen für diese konzentrierte Aufgabe. Dann ist auch noch notwendig, die Bedürfnisse nach Bewegung und nach Erkundung rund um das Training gut zu managen, also dem Hund vorher schon die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen, sich zu mit seiner Umwelt zu befassen. Ein Hund, der aus welchen Gründen auch immer 1-2 Tage nur wenig Möglichkeit hatte, sich zu bewegen, der wird am Start ganz anders loslegen als einer, dessen Bedürfnis nach Bewegung eben auch schon erfüllt ist. Und mir ganz wichtig: Der Hund sollte nicht hungrig beim Training sein. Das heißt, die Fütterungszeit, die Mahlzeit einfach so abpassen mit dem Training, dass der Hund einerseits nicht hungrig, aber andererseits auch gar nicht, also auch nicht gerade eben vom Futternapf aufstehend ins Training gebracht wird. Die Versorgung mit Wasser rund um das gesamte Training ist wichtig. Und ja, für mich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist, dass nach dem Training der Hund auch ausreichend die Möglichkeit hat zu ruhen. Dann geht es nicht nur um die guten Voraussetzungen beim Hund, sondern auch bei der Bezugsperson. Das heißt, auch die Bezugspersonen, die Trail-Teams, müssen sich genügend Zeit für eine entspannte Vorbereitung einplanen. Und auch der Fokus für das Training im Hier und Jetzt sollte möglich sein. Denn wer im Kopf noch seine To-Do-Liste oder Einkaufsliste abklappert, der wird auf dem Trail scheitern. Und wir kennen sie alle. Es gibt Tage und Erlebnisse, an denen das Jetzt im Hier und Jetzt sein nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Dann muss das mit dem Trainer, mit der Trainerin abgesprochen sein. Denn an solchen Tagen kann der Trainingsschwerpunkt verlegt werden. Der Trainingsschwerpunkt kann dann auf ein "Heute ist alles safe und sicher" angepasst werden. Und Auch noch sehr hilfreich, denn nichts ist ärgerlicher als ein klingelndes Handy im Start, das Handy im Training einfach lautlos zu stellen. Und auch der Zeitpunkt des Herrichtens des Jackpots und der Equipmenttasche hat eine Bedeutung. Wenn der Hund freudig an der Tür sitzt und wartet, bis man einsteigt, ist alles gut. Wenn der Hund aber schon völlig aus der Jacke hüpft, nur weil du den Jackpot packst, dann ist es vielleicht mal eine Überlegung, die Vorbereitung so zu machen, dass der Hund es vielleicht nicht mitbekommt, dass das vielleicht gemacht wird, während er abends mit einer anderen Person unterwegs ist oder während er in einem anderen Zimmer ruht. Einfach mal ausprobieren, was dem Hund gut tut, was für ein Zeitpunkt optimal ist. Und auch das Equipment für das Training bitte komplett vorbereiten. Es ist immer schwierig und manchmal ist das Training auch leider dann unmöglich, wenn bestimmte Elemente vergessen wurden, wenn das Geschirr vergessen wird und ich jetzt zum Beispiel kein passendes Geschirr in meinem Ersatzlager in der Kiste habe, dann ist einfach das Training nicht möglich. Also, was muss alles vorbereitet werden? Geschirr, Leine und Warnweste, Wasser und Jackpot für den Hund. Auch der Geruchsträger für den Einsatz als Zielperson muss hergerichtet und eingepackt werden. Eigentlich selbstverständlich wie immer Kotbeutel und zusätzlich extra Leckerlis. Falls es für den Hund wichtig ist, eine Beschäftigung für die Wartezeit im Auto und im Sommer noch die Möglichkeit, die Aufheizung des Autos zu verlangsamen, nämlich ein Schattennetz, ein Ventilator oder auch ein Kofferraumabstandshalter und im Winter eventuell zusätzliche Bekleidung für den Hund oder wärmende Elemente, dass der Hund im Auto nicht auskühlt. Und aus eigener Erfahrung, eine Checkliste kann helfen. Nächster Schritt, nächste Phase ist die Ankunft am Trainingsort. Und für die allermeisten Hunde ist es sehr empfehlenswert, bereits wirklich großzügig vor dem vereinbarten Trainingszeitpunkt dort anzukommen und mit dem Hund vor Ort eine Erkundungsrunde zu drehen. So kann der Hund sich ganz in Ruhe mit der Umwelt auseinandersetzen und das kann große Sicherheit geben. Der Hund weiß, wo er ist. Und es ist übrigens für das anschließende Training so gut wie nie ein Problem, wenn von diesen Erkundungsrunden bereits Spuren von den zukünftigen Zielpersonen im Trailgebiet liegen. Und wenn es mal eine Aufgabe gibt, wo man ausnahmsweise mal ein cleanes Trailgebiet braucht, dann lässt sich immer eine Lösung finden. Und auch wenn man ankommt, ist der, es klingt zwar jetzt banal, aber das ist bedeutend, wo das Auto abgestellt wird. Ja? Steht das Auto direkt am Treffpunkt, wo ständig jemand hin und her läuft, wo die Stimme der Bezugsperson immer gehört wird, wo dauernd Kofferraum auf, Kofferraum zu, immer Hunde ein- und aussteigen? Ist es für den Hund ein Thema? Dann stell das Auto abseits, stell das Auto nicht direkt an den Treffpunkt. Und auch die Ausrichtung des Fahrzeuges kann dazu helfen, eine gewisse Abschirmung von äußeren Reizen zu bewirken. Und auch mögliche Störfaktoren, da wo das Auto abgestellt ist, sind zu berücksichtigen. Weil ein Auto, das an einem Gartenzaun steht, wo ein bellender Hund dahinter steht, ist keine gute Ausgangssituation. Oder bei einem reizempfindlichen Hund, wenn es entlang einer Gassistrecke ist und alle 5 Minuten jemand mit seinem Hund vorbei marschiert. Oder wenn das Auto so steht, dass dauernd Autos vorbeifahren, wenn der Hund ein- und aussteigt und der Hund damit ein Thema hat. Also auch da kann man schon mal für gute Startbedingungen sorgen. Und damit das Training auch im Gesamten reibungslos ablaufen kann, ist es total sinnvoll, das Equipment griffbereit vorzubereiten und im Einzelfall auch mal zu Beginn des Trainings gleich komplett außerhalb des Autos zu deponieren, dass nicht jeder Schritt zurück zum Auto, Tür auf, Geruchsartikel rausholen, Tür zu, den Hund aus seiner Ruhe bringt. Die nächste Phase ist unmittelbar die vor dem Trail, also die Vorbereitung auf den eigenen eigentlichen Trail. Und bei mir ist es so, ich plane alle meine Trainingsstunden am Vortag vor und hänge die Einteilung der Trails, also die Reihenfolge und wer Zielperson ist, zu Beginn des Trainings für alle sichtbar aus. Und so können sich alle TeilnehmerInnen zeitlich bestens vorbereiten und es entstehen keine unnötigen Wartezeiten und auch keine Diskussionen. Also, worum geht's? Vor dem Auslegen des Trails ist es wichtig, dass das trailende Team den Geruchsartikel von der Zielperson bekommt und den Jackpot an die Zielperson übergibt, sofern die Bezugsperson nicht selbst füttert. Und dann geht es um die Vorbereitung der Leine, der Warnweste und des Equipments für den Hund. Die Vorbereitung des Hundes für den Start, Thema Geschirr, und da bin ich ganz offen, je nach Hund, je nachdem, was für den Hund gut ist, kann das Geschirr bereits daheim, im Auto oder auch am Start angelegt werden. Dem Hund Wasser anbieten und schauen, ob der Hund vorher nochmal ausgestiegen ist und sich lösen konnte und schnuppern konnte. Aber nicht nur versäubern und schnuppern ist wichtig, sondern auch Aufwärmübungen für die Muskulatur des Hundes. Also zum Beispiel schon, wenn man ankommt, durch den Spaziergang ein bisschen vorwärmen und dann unmittelbar vor dem Start auf alle Fälle aber auch nochmal Aufwärmübungen machen. Und dann der letzte Punkt hier in dieser Phase ist dann tatsächlich der Weg zum Startpunkt. Bevor man also das Auto verlässt, einmal innerlich noch check. Ist alles Notwendige für den Trail eingepackt? Ist das Auto zum Verlassen vorbereitet und auch abgesperrt? Und auch da ist ein passendes Timing wichtig, denn eine unnötige Wartezeit am Startpunkt ist meiner Meinung nach super leicht zu verhindern. Und ich spreche es mit meinen Teams zum Beispiel genau ab, wann sie den Hund aus dem Auto holen sollen und sich zum Start bewegen. Und da gibt es Hunde, bei denen ist es auch kein Thema, wenn die mal ein bisschen am Start warten. Aber es gibt Hunde, für die das eine große Belastung ist. Und die werden eben erst dann aus dem Auto geholt, wenn ich vom Auslegen des Trails selber wieder zurück bin. Sodass sie ohne weitere Verzögerung sofort an den Start gehen und starten können. Ja, der Start, der Startpunkt, das ist jetzt das, also die Phase, die tatsächlich im Allgemeinen gemeint wird, wenn es um das Startritual geht. Also dabei geht es um die Vermittlung der Aufgabenstellung, um die Präsentation des Geruches und den Zeitpunkt des tatsächlichen Beginnes des Trails. Und gerade in dieser Phase erlebe ich in Seminaren sehr häufig, dass die Teams einen sehr starren, fixen Ablauf im Kopf haben, von dem sie denken, dass sie ihn zu erfüllen haben und der häufig so gar nicht zu dem Team passt. Denn ein passender Ablauf am Startpunkt sorgt dafür, dass der Hund mit einer stimmigen Erregungslage und sich gut fühlend die Aufgabe beginnen kann. Dass der Hund mental bereit ist für die Aufgabe und sich ausreichend sicher in der Umwelt fühlt. Dass der Hund sich unter besten Voraussetzungen mit dem Geruchsartikel auseinandersetzen kann, um das Geruchsbild aufzunehmen und abzuspeichern, damit er es auf dem Trail auch wieder abrufen kann. Und die Bezugsperson sollte ihren Hund dabei optimal unterstützen können und nicht stören. Wichtig ist auch, das Timing an den aktuellen Stand des Hundes anzupassen, um eben, wie gesagt, unnötige Wartezeiten zu verhindern. Auch darf das Team am Start natürlich keinen Gefahren durch die Umwelt ausgesetzt werden, durch das gewählte Startritual. Und da es also keinen universal gültigen Musterablauf für alle Teams gibt, nehme ich jetzt mal die Elemente des Startrituals einzeln unter die Lupe. Und zwar aufgeteilt in Verhalten von Hund, Bezugsperson und TrainerInnen. Also, schauen wir uns mal die eigentlichen Elemente an, die Klassiker, die klassischen Elemente des Startrituals. Was also vom Hund erwartet wird, wo Verbesserungspotenzial bei den Bezugspersonen liegt und was in der Verantwortung der TrainerInnen liegt. Fangen wir mal mit dem Hund an. Das Sitz am Start. Das Sitz am Start soll für Ruhe sorgen. Das mit der Ruhe ist ein super Ansatz, allerdings darf Unbewegtheit nicht mit Ruhe gleichgesetzt werden. Für viele Hunde stellt der Sitz auf den ersten Blick kein Problem dar, auf den zweiten und dritten dann aber durchaus. Und zwar aus folgenden Gründen. Ein Hund, der ins Sitz gezwungen wird, startet mit einer unpassenden Erregungslage. Denn dieses erzwungene Sitz erzeugt Frust und schubst die Erregungslage unnötig nach oben. Und dann gibt es da noch bestimmte Vorlieben unserer Hunde. Und wir machen Mantrailing als Enrichment. Da geht es auch darum, auf diese Vorlieben eingehen zu können. Und es gibt nämlich viele Situationen, in denen der Hund sich nicht hinsetzen möchte, wie ein kalter oder ein nasser Boden oder ein unbequemer Boden. Und wir möchten unsere Hunde nicht in einen völlig unnötigen Konflikt bringen. Und last but not least ist da noch das Thema Gesundheit. Eine akute Verletzung, Probleme mit dem Bewegungsapparat allgemein oder aber auch voranschreitendes Alter machen das Sitz physiologisch nicht zur besten Wahl. Alternative? Ein gut aufgebautes Stehen und bis dahin Unterstützung für den Hund, ein erwünschtes ruhiges Verhalten zeigen zu können, zum Beispiel durch einen Schnüffelteppich am Start. Kommen wir zum nächsten Klassiker, dem Einparken zwischen den Beinen. Zum Einparken gibt's von mir ein klares: Das kommt drauf an. Kennt der Hund das bereits aus anderen Aufgaben und hilft es ihm, sich auf eine Aufgabe einzustimmen, spricht nichts gegen das Einparken. Die Frage ist allerdings immer, fühlt sich der Hund wohl dabei? Da gilt es, den Hund gut zu beobachten und Anzeichen von Unwohlsein zu erkennen. Und ob der Hund nun aktiv zwischen den Beinen des Menschen selbst einparkt oder der Mensch den Hund umrahmt, ist ebenfalls sehr individuell. Und für das Einparken bei einem sitzenden Hund gilt alles, was oben zum Thema Sitz bereits aufgeführt ist. Es gab eine Zeit, in der ich tatsächlich überzeugt war, dass es meinem Calimero geholfen hat, am Start von mir mit meinen Beinen umrahmt zu werden. Dabei war das Einparken bei uns beiden von Anfang an mit einem folgenden Kooperationssignal von ihm kombiniert. Er bekam die Zeit, sich mit der Umwelt so lange auseinanderzusetzen, bis er bereit war. Und dann hat er mir durch einen ganz deutlichen Blickkontakt signalisiert, dass er jetzt bereit ist für die Aufgabe. Im Laufe der Zeit machte es mich jedoch zunehmend stutzig, dass er immer häufiger, unmittelbar nach der Freigabe, erstmal stehen geblieben ist und sich geschüttelt hat. Und das war dann der Zeitpunkt, als ich das Einparken für uns beide beendet habe. Inzwischen kann Calimero am Start einfach ruhig neben mir stehen und gibt mir von dort aus sein Kooperationssignal. Kein Sitz, kein Einparken. Und es folgt eine ruhige Aufnahme des Trails ohne Schütteln. Nächster Punkt. Geschirrwechsel am Start. Ich hatte ja vorhin schon was drüber gesagt. Dass der Hund beim Trailen ein für diese Aufgabe passendes Geschirr tragen muss, steht außer Diskussion. Sehr offen bin ich aber beim Zeitpunkt, an dem das Geschirr angezogen wird. Und Sicherheit geht immer vor. Gerade bei den leicht erregbaren Hunden ist es total entlastend für alle Beteiligten, wenn das Geschirr bereits daheim angezogen wird oder auch im Auto. Der Wechsel des Geschirrs als Bestandteil des Startrituals, damit der Hund weiß, was er tun soll, halte ich persönlich für nicht notwendig. Natürlich spricht auch nichts dagegen, diesen Schritt am Start zu machen, wenn es tatsächlich nicht nachteilig für den Hund ist. Signalhalsung und Co. Tücher. Ich habe es tatsächlich am Anfang so gelehrt, dass gerade Hunde, die im Alltag im Geschirr laufen, am Start eine Signalhalsung oder ein Tuch um den Hals bekommen, als Ritual für Mantrailing. Inzwischen sehe ich diesen Schritt als unnötig an. Insbesondere, weil es für viele Hunde am Start eine weitere Belastung darstellt, eine weitere Verzögerung, manchmal sogar mit Meideverhalten kombiniert ist, wenn dieser Schritt dieser Signalhalsung oder des Tüchleins nicht positiv aufgebaut wurde. Und ehrlich gesagt, auch ohne dieses Element wussten die Hunde alle, welche Aufgabe sie zu lösen hatten. Wenn jedoch die Signalhalsung als Kooperationssignal aufgebaut ist, dann ist das ein großartiger Schritt. So zum Beispiel bei Emma. Wenn ihr die Signalhalsung am Start hingehalten wird und mit der ehrlichen Frage, Emma, bist du bereit? Und Emma dann freudig in die Halsung nahezu reinspringt und den Trail aufnimmt, ja, dann passt das wunderbar. Manchmal springt sie auch nicht sofort rein. Dann braucht sie eben erstmal noch ein bisschen mehr Zeit, bevor der Trail losgeht. Ich habe es schon angesprochen, das Kooperationssignal. Ein Kooperationssignal gibt dem Hund die Möglichkeit, uns mitzuteilen, wann er für die Aufgabe bereit ist oder eben auch nicht oder nicht mehr. Das ermöglicht dem Hund Selbstwirksamkeit, eine der 5 Säulen des Enrichment. Neben der Signalhalsung können folgende Kooperationssignale beim Mantrailing eingeführt werden. Es kann zum Beispiel das Anriechen am bereitgestellten Geruchsträger als Kooperationssignal eingebaut werden oder ein Target am Startpunkt, das der Hund aufsucht. Und wenn der Hund das gut aufgebaute und zuverlässig gezeigte Kooperationssignal im Training dann nicht ausführt, dann bedeutet es, den Grund dafür herauszufinden. Folgende Gründe könnten zum Beispiel die Ursache sein. Die Startsituation ist zu schwer für den Hund oder das Gesamtpaket Trailen ist in dieser Situation nicht attraktiv für den Hund. Vielleicht ist er zu müde, zu aufgeregt oder gesundheitlich angeschlagen. Und wie schaut das dann in der Praxis aus, dieses Kooperationssignal? Gehen wir mal zurück zu Emma. Was also tun, wenn Emma nicht in die Signalhalsung eintaucht? Dann bekommt sie die Zeit, die sie braucht und wird etwas später nochmal gefragt. Und sollte Emma mal eines Tages, denn bisher ist das noch nicht geschehen, auch dann nicht in die Halsung eintauchen, dann werden wir uns auf Ursachenforschung begeben, um herauszufinden, woran es liegen könnte. Dann werden wir in dieser Situation für Emma eine Möglichkeit finden, bei der sie bereit ist zu trailen oder in letzter Instanz anders dafür sorgen, dass sie auch ohne den üblichen Trail zur Bedürfniserfüllung kommen kann. In einer Seminarsituation habe ich es hingegen schon einmal erlebt, dass der Hund eindeutig keine Bereitschaft für das Trailen gezeigt hat. Hund und Bezugsperson hatten eine von außen lärmerfüllte Nacht im Hotel hinter sich und die Nerven lagen bei beiden blank. Zu einem Spaziergang im Trailgebiet war der Hund hingegen sofort bereit. Da das Trailen für diesen Hund in dieser Situation kein Enrichment gewesen wäre, der Spaziergang aber schon, gingen die beiden spazieren. In der nächsten Trainingseinheit war die Bereitschaft dann wieder da. Hilfen am Start. Vielen Hunden hilft zum Beispiel ein Schnüffelteppich am Startpunkt, um in eine passende Erregungslage mit guten Emotionen zu kommen. Und im Anschluss gehen diese Hunde dann deutlich fokussierter und ruhiger als bisher auf den Trail. Und ob nun ein Schnüffelteppich, eine Schleckmatte oder ein Target, wenn Mantrailing explizit als Enrichment-Maßnahme eingesetzt werden soll, dann ist es einfach extrem sinnvoll, Hund und Bezugspersonen Mittel und Möglichkeiten aufzuzeigen, die das erleichtern oder einen ruhigen Start überhaupt erst ermöglichen. Ja, kommen wir zu Bezugspersonen. Fokus auf die Aufgabe. Nicht nur der Hund, auch der Mensch profitiert von einem maßgeschneiderten Ablauf, um bestens in den Trail zu starten. Und dazu gehört auch, den Fokus auf die bevorstehende Aufgabe zu richten oder richten zu können. Denn jede vom Menschen unnötig verursachte Verzögerung geht halt unter Umständen zu Lasten des Hundes. Also, ist der Kopf frei für volle Konzentration? Wenn nicht, Trainerin ansprechen, dann kann das Lernziel dieser Trainingseinheit eben, wie schon gesagt, auf Sicherheit und Freude gelegt werden. Ist alles dabei? Ein routinemäßiger Check auf das benötigte Equipment vor dem Weg zum Start sorgt für reibungslosen Ablauf ohne Verzögerung. Ist die Leine bereits am Auto entwirrt, gegebenenfalls entknotet und trailfertig aufgewickelt? Denn Zeitverzögerungen aufgrund einer verknoteten Leine am Start ist dem Hund gegenüber alles andere als fair. Ja, wichtiger Punkt, Präsentation des Geruchsartikels. Und ob der Geruchsträger nun auf dem Boden liegt, wo das ganz einfach ist, oder aber mit der Hand, also in der Tüte oder im Behälter präsentiert wird, es gilt, es ist am Ende immer die Hundenase, die sich zum Geruchsträger bewegt. Der Geruchsträger wird also immer so präsentiert, dass der Hund gerne, neugierig und konzentriert rangeht, um sich das Geruchsbild einprägen zu können. Dabei wird der Geruchsträger zum Beispiel bei der Präsentation von vorne unten angereicht und mit Abstand zur Hundenase verharrt, sodass der Hund von sich aus seine Nase zum Geruchsartikel hinbewegen kann. Denn hier findet der Schritt für die Lösung der Aufgabe statt, der am stressempfindlichsten ist, das Erfassen und Abspeichern des Individualgeruchs. Und alles, wirklich alles, was den Hund am Geruchsträger selbst zum Meideverhalten veranlässt, hat an dieser Stelle nichts verloren, um es mal ganz klar auszusprechen. Und sollte das Kind bereits in den Brunnen gefallen sein und der Hund zeigt Meideverhalten am Geruchsträger, dann wird die Präsentation eben komplett neu aufgebaut und positiv verknüpft. Da kann man auch mit Leckerlis arbeiten. Nächster Punkt. Koordination der Bewegung und Leinenhandling. Zu Beginn ist die Koordination am Start für die Bezugspersonen besonders herausfordernd. Richtig positionieren, Geruchsträger wegpacken, Leine richtig aufnehmen, Umwelt im Blick behalten, Hund beobachten und dem Hund Zeit und Raum für die erste Entscheidung geben, den ersten Schritt mit dem Hund gehen. AnfängerInnen brauchen da eine kleinschrittige Anleitung und gute vorherige Absprachen. Also, darum geht's. Die Konzentration auf den Hund ermöglichen. Also Geruchsartikel wegpacken, ohne den Blickkontakt zum Hund zu verlieren. Leine bereits startfertig gewickelt und in der Hand. Erkennen zu können, in welche Richtung der Hund den Trail aufnimmt. Und ganz wichtig, Hunde, die eher vorsichtig an die Aufgabe rangehen, auf keinen Fall aus Versehen ausbremsen durch ungutes Leinenhandling, wenn sie richtig unterwegs sind. Und umgekehrt, durch falsche Bewegung den Hund nicht drücken, wenn er falsch unterwegs ist. Und die fühlende Verbindung mit der Leine auf dem Trail nach dem Start aufzubauen und sie aufrechterhalten. Alles das sind wichtige Elemente auf den ersten Metern des Trails. Ja, und auch der letzte Punkt, die TrainerInnen, die Verantwortung der TrainerInnen. Ich sehe es als unsere Aufgabe, sowohl die Teams bestmöglichst auf diese sensible Phase des Trails vorzubereiten, als auch tagesaktuell den Start vor Ort so zu planen und anzuleiten und gegebenenfalls auch anzupassen, dass dieses Training eine Enrichment-Maßnahme werden kann. Da haben wir schon mal das Setting. Also für die Wahl des Startpunktes sind folgende Kriterien zu beachten und an den aktuellen Stand des Teams anzupassen. Erstens, Sicherheit in der Umwelt. Zweitens, Ablenkungsgrad für den Hund. Drittens, Entfernung vom Auto zum Startpunkt. Kann der Hund schon eine längere Strecke laufen oder muss der Start möglichst nah am Auto etabliert werden? Kann auch abhängig von der Umgebung sein oder der Tagesform. Und die Positionierung der Gruppe, also der restlichen TeilnehmerInnen aus dem Training. Und weil wir schon bei der Gruppe sind, je besser die gesamte Gruppe über den Ablauf des Trainings, also auch die Reihenfolge und wer für wen Zielperson ist, informiert ist, desto reibungsloser und ruhiger können auch die Starts ablaufen. Die Teams sind vorbereitet, Jackpot und Geruchsträger sind ausgetauscht und das trailende Team ist pünktlich parat. Und je nach Hund und Aufgabe kann die Gruppe auch mal aktiv in den Start eingebaut werden oder eben auch mal möglichst weit weg sein. Um die Phase des Startes so reibungslos wie möglich zu gestalten, ist eine gute Absprache und enge Anleitung notwendig. Beim Antrailen gehe ich sogar so weit, dass ich mit einem Stoffhund den Ablauf einmal durchspiele, bevor der richtige Hund aus dem Auto kommt. So können NeueinsteigerInnen ihre Handlungen und Koordination erst einmal ohne Risiko üben. Als TrainerInnen sollten wir die Teams in allen vorausgegangenen Punkten unterstützen und anleiten und gemeinsam die beste Lösung für den jeweiligen Hund finden. Weil das Anleiten von Teams beim Mentrailing gerade für neue TrainerInnen oder UmsteigerInnen im Trainingsansatz häufig viele Fragen aufwirft, halte ich am 7. Januar 2025 dazu einen Online-Workshop. Neben dem gesamten Startprozedere werde ich in diesem Online-Workshop auf die komplette Trainingseinheit eingehen, also von der Vorbereitung daheim über die Ankunft bis zur Abfahrt des Teams. Und wenn du dabei sein möchtest bei Die Kunst des Flankens, Mentrailing-Teams anleiten, Teams wahrhaftig unterstützen, statt nur nebenher zu gehen, dann kannst du dich bis zu diesem Workshop noch anmelden. Ich verlinke dir den Workshop unten in den Shownotes. Mein Fazit. Um sicherzustellen, dass der Hund die ihm beim Mentrailing gestellte Aufgabe erfolgreich bewältigen kann, ist es wichtig, optimale Startbedingungen zu schaffen. Stress, insbesondere durch Frustration, kann die Gedächtnisleistung des Hundes erheblich beeinträchtigen. Eine hohe Erregungslage, in der sich der Hund unwohl fühlt, erschwert es ihm, konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Ein individuell angepasstes Startprozedere für jedes Team, das von der Vorbereitung zu Hause bis zum Startsignal reicht, hilft dabei, frustrierende Elemente zu vermeiden. Also das Startritual an das Team anpassen und nicht das Team in ein Startritual reinpressen. Und geeignete Maßnahmen wie Schnüffelteppiche oder das Einführen eines Kooperationssignals wird dem Hund erleichtern, mit positiven Emotionen und der richtigen Erregungslage die Spur aufzunehmen. Und wenn Hunde auf den Trainingsansatz Mentrailing als Enrichment umgestellt werden, weil dieser Ansatz dazu führt, dass der Hund mit besseren Emotionen und der passenden Erregungslage in die Suche geht, dann fördert ein verändertes Startprozedere auch die Erwartungssicherheit des Hundes in Bezug auf dieses angenehme Training. Denn oft ist das alte Startritual von einem unpassenden Training mit den negativen Erfahrungen verknüpft. Das Eliminieren von Frustrationsquellen im Startprozess sorgt also schnell dafür, dass der Hund deutlich leichter in seinen Flow auf dem Trail findet. Diese Voraussetzungen schaffen die besten Chancen, Mensch und Hund ein Glitzern in die Augen zu zaubern, wenn die Aufgabe erfolgreich gemeistert wird. Und wenn du dich mit diesem Thema des Anleitens also noch genauer auseinandersetzen möchtest, dann kannst du das in dem Live-Workshop, in dem Online-Workshop Die Kunst des Flankens, Mentrailing-Teams anleiten. Den Link dazu stelle ich in die Shownotes. Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mentrailing, Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website www.astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt Mentrailing, Time to Shine.